Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast mit Birgit Steinbusch.
Mit Tobias Beck heute Morgen, ein Motivationstrainer, der ganze Hallen mit Menschen füllt und das Netz mit seinen Podcasts. Einen schönen guten Morgen, Herr Beck.
Wunderschönen guten Morgen, danke für die Einladung.
Es gibt viele Beschreibungen für das, was Sie machen, ja? Also Priester, Guru, Trainer, Coach. Wenn jemand Sie fragt, was machen Sie eigentlich, was sagen Sie dann?
Ich bin ein moderner Geschichtenerzähler. Das, was früher auf Jahrmärkten im Mittelalter diejenigen gemacht haben, die dann aus anderen Ländern erzählen, das mache ich auf eine moderne Art mit viel Humor. Und die Menschen bekommen dadurch ein bisschen Leichtigkeit. Also ich nehme aus schweren Themen die Schwere raus und mache das mit Konfetti ins Leben streuen. Ich glaube, das ist das, was es am besten beschreibt. Und darum geht's in all meinen Trainings und in den großen Shows, die wir machen, beim Thema Beziehungen, beim Thema Persönlichkeitsentwicklung oder auch Krisen, das Ganze, die psychologischen Aspekte, die es dazu gibt, um sich selber da rauszuholen, in der Leichtigkeit einen Spiegel vorzuhalten. Ich würde sagen, das ist das, was ich mache.
Machen wir es mal konkret. Ihr neues Buch, Unbox Your Relationship. Mhm. Ja, also packe die Beziehung an, aus, vielleicht auch weg, keine Ahnung. Ja. Und damit sind Sie auf Lesereise momentan und kein Mensch kennt Sie. Ja, also, aber alle kommen.
Ja, das war ganz verrückt. Ich glaube, dass dieses Thema Beziehungen, also eines meiner Lieblingssätze dazu ist, dass Beziehungen auch leicht sein dürfen. Wir haben oft so eine Schwere da drin, ne, wenn wir über Beziehungen reden. In den ersten paar Wochen ist das alles Sonnenschein und wunderbar. Und irgendwann kommt der Partner dann halt so ins Wohnzimmer, wie der Partner eben ist. Und ich habe mich lange mit Beziehungen beschäftigt. Und es gibt eine Harvard-Studie, die besagt, dass wenn alles im Leben wegbricht, gibt es eine Sache, die uns glücklich macht. Und das sind stabile Beziehungen zu Hause. Und da gibt es ganz konkrete Tipps und Dinge, die ich an meinem Partner wertschätzen und lernen darf, wenn ich seine Art zu denken und zu sein in seiner Persönlichkeitspsychologie verstehe. Und das ist magisch. Und dann lachen die Menschen über sich selbst, weil sie merken, ach du liebe Zeit, das bin ja ich.
Jetzt höre ich hier gerade schon den Trainer, oder?
Ja, klar, das ist der Trainer. Der Mensch Tobi, der muss das auch ganz stark selber lernen zu Hause. Ne? Wenn dann bei uns morgens um 5.30 Uhr meine kleine Tochter aufwacht und meine Frau dann auch, dann geht das dann darum, das zu Hause auch in die Praxis umzusetzen.
Es leicht zu nehmen, oder?
Wie es Sie leicht sagen. Zu nehmen, ja. Und zu verstehen, dass Liebe kein Event ist. Ich glaube, darum geht's in der Basis. Das heißt, verliebt sein ist einfach. Liebe, das ist etwas, was wir mit dem Partner gemeinsam erleben und auch erarbeiten dürfen.
Sie haben da ein Persönlichkeitsmodell entwickelt, das ist ganz spannend, hat mit 4 Tieren zu tun. Hai, Wal, Delfin, Eule, darüber sprechen wir heute noch ausführlich. Nochmal kurz zurück, Sie kommen aus Wuppertal, Vater war Banker, Mutter Lehrerin. Ja. Wenn die erklären sollen, was ihr Sohn macht, wissen die das so richtig?
Meine Eltern waren jetzt nach 20 Jahren, ich war immer so das bunte Schaf in der Familie, schon als Jugendlicher, ich wollte immer weg, ich wollte nach Brasilien, ich wollte die Welt sehen, ich wollte immer weg und meine Eltern haben immer gesagt, was ist so schlimm an Wuppertal, warum willst du nicht hierbleiben? Und jetzt nach 20 Jahren waren sie bei einer dieser Leseshows, die wir machen, da waren in Ingolstadt knapp 1000 Menschen. Und ich glaube, jetzt haben sie verstanden, was ich mache, was ich damit meine, mit dem Konfetti reinstreuen. Und wenn sie ihren Freunden erzählen, was der Tobi macht, dann sagen die immer, der redet.
Der redet.
Der redet.
Redet und schreibt er immer? Bücher. Oder hört er auch mal zu?
Privat höre ich eher zu. Privat bin ich jemand, der auf einer Party auch eher zurückhaltend ist. Das heißt, ich kann, wenn ich in einem Rahmen bin, wo ich der Trainer bin, klar, dann macht es ja Sinn zu reden. Privat kann ich auch zuhören und ich liebe es, Menschen zu studieren. Ich liebe es, Menschen anzuschauen. Ich liebe Menschen generell. Ich finde es wahnsinnig spannend, was wir machen.
Ich habe Ihnen heute einen Pfefferminztee mit Honig besorgt,
danke,
den Sie so gerne trinken. Was sagt das über mich?
Das sagt jetzt erstmal.
Welches Tier bin ich?
Ja, so ein Eulenwal. Ne? Die Eule hat gelesen, was hat denn der Herr Beck gerne zu trinken? Und der Wal sagt, oh Gott, wenn er dann vielleicht ein bisschen flüssiger redet, stelle ich ihm den Tee hin.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Wir haben gerade schon gehört, auf Lesereise ist er mit seinem neuen Buch. Da kommen die Menschen freiwillig. Aber wenn Unternehmen sie beauftragen, ja, dann kommen vielleicht da auch mal Mitarbeiter, die nicht freiwillig da sind. Und dann sitzt dann einer in der ersten Reihe mit verschränkten Armen und sagt, ja, da lass mal kommen.
Jetzt motivier mich mal, Junge. Ne?
Ja.
Also das passiert natürlich oft. Die Unternehmen buchen meistens einen Trainer von außen, wenn sie in so Change-Prozessen drin sind. Wir erleben ja gerade eine ganz, ganz große Umwandlung des Arbeitsmarktes. Ich sage immer, die größte seit dem Zweiten Weltkrieg. Digitalisierung. Viele Führungskräfte wissen nicht, wie sie mit der Generation Z umgehen sollen. Und derjenige, der dann in der ersten Reihe sitzt mit verschränkten Armen, ich möchte den nicht ändern. Was ich möchte, ist, dass wir gemeinsam einmal auch dort in den Spiegel des Unternehmens gucken. Und wenn er dann am Ende einmal lacht nach 20 Minuten und merkt so, ich glaube, vielleicht sollte ich an der Kaffeemaschine auch mal mit den jungen Leuten ein bisschen anders agieren, dass das aus den 80er Jahren so heute nicht mehr funktioniert, dann haben wir schon einiges gewonnen. Und mehr kann eine Keynote auch nicht machen. Die kann einmal anschubsen, wie bei so einem Perpetuum mobile, was dann anfängt, sich selbstständig zu bewegen. Das macht eine Keynote.
Wie schaffen Sie das? Also ich meine, Speaker sagt man gut, der geht auf die Bühne und erzählt ein bisschen was.
Also erstmal schaffe ich das, indem ich selber noch angestellt bin. Ich bin seit 1998 bei der größten deutschen Airline angestellt. Das heißt, ich weiß, wie das ist, dort zu sitzen. Ich weiß, wie das ist, wenn ich etwas Neues in die Hand bekomme, was ich jetzt umsetzen muss. Nicht, weil ich das will, sondern weil das irgendjemand entschieden hat. Und das merken die Teilnehmer ganz, ganz schnell, dass ich einer von denen bin und nicht irgendwelche Modelle darunter ratte. Und wenn wir dann das Ganze gemeinsam spielerisch machen und lachend, dann fangen die irgendwann an zu sehen, ach guck mal, da ist keine Gefahr für mich, sondern ich schreibe mir vielleicht mal 2, 3 Sätze auf, probiere die aus und dann fälle ich später ein Urteil. Und dann funktioniert das sehr, sehr gut.
Speaker arbeiten mit Tricks, welche haben Sie?
Ja, Speaker arbeiten mit Tricks auf jeden Fall. Ein Trick, den ich benutze, ist, dass ich ganz zu Beginn einer Keynote anfange, Fragen zu stellen, anstatt mich dorthin zu stellen, wie man das in den 90ern gemacht hat, mit so einem Flipchart oder eben auch mit einer PowerPoint-Präsentation. Das ist out, sondern heute geht es wirklich darum, mit den Menschen in Interaktion zu gehen. Also nicht wie im Kino berieseln, Popcorn essen, sondern mitmachen während einer solchen Veranstaltung.
Spielen,
ja genau. Ich fange zum Beispiel an, indem ich sage, wie viele von Ihnen haben es manchmal mit schwierigen und komplizierten Menschen zu tun?
Heben alle die Hand?
Ja, die meisten. Einige heben nicht die Hand. Und die, zu denen, die nicht die Hand heben, sage ich, die jetzt die Hand nicht gehoben haben, das sind meistens die schwierigen und komplizierten Leute. Und dann lachen schon mal alle. Dann ist der Druck schon mal raus. Das heißt, auch das darf ganz leicht sein. Und dann fangen wir an zu lachen.
Ihr erstes Unternehmen so als Coach war in Rheinland-Pfalz, ja. Montabaur, genau. 1&1.
1&1 Internet AG.
Aber das war nicht die Halle mit 5000 Leuten, sondern Sie haben da konkret Mitarbeiter gecoacht.
Genau, Mitarbeiter und damals die Kundenberater. In der Telekommunikation war die Deregulierungszeit an der Hotline und die in den Supermärkten wirklich standen. Also am Point of Sale, am Kunden, und die habe ich trainiert damals in den Themen Körpersprache, wie kann ich besser in Interaktion mit meinem Kunden gehen. Und da gab es auch schon das Tiermodell, also Eule, Delfin, Walhai, da kommen wir ja noch drauf. Und das hat damals seine Geburtsstunde gehabt. Und danach haben die Kundenberater angefangen zu verkaufen und das ist gelaufen wie geschnitten Brot. Da war ich mehrere Jahre dann.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Profi für Persönlichkeitsentwicklung. Gucken wir mal auf Ihre Persönlichkeitsentwicklung, Herr Beck. Ja. Also aufgewachsen in Wuppertal, Vater Banker, Mutter Lehrerin, zwei Schwestern, ein Bruder. Jetzt kommt's. Und dann von 10 Schulen geflogen. Also es ging schon in der Grundschule los.
Es ging schon im Kindergarten los. Ich bin mit 3 Jahren aus dem Kindergarten geflogen, weil ich irgendwie... Ja, mit dem klassischen System, wie es da gelebt wurde, ich soll jetzt irgendwas tun, weil das jemand sagt. Damals habe ich dagegen wirklich rebelliert und blockiert. Und die große Wende kam dann, als eine Lehrerin zu mir gesagt hat, du veräppelst uns hier alle, du bist weder blöd noch sonst irgendwas, du bist einfach faul und ich sehe etwas in dir. Und du kannst eine Sache richtig gut und das ist Menschen bewegen. Und dann hat sie sich nach dem Unterricht mit mir hingesetzt und dann habe ich dort erst auf einer Gesamtschule den Hauptschulabschluss gemacht, dann den Realschulabschluss und ganz am Ende sogar das schlechte Abitur.
Heißt das in der Schule, Sie standen überall 5, überall 6 und es ging in keinem Fach was?
Also Deutsch und Englisch konnte ich immer gut, sogar sehr gut, aber in allen anderen Fächern 5 oder 6. Das war damals die Wahrheit und das war für meine Eltern natürlich, gerade für meine Mutter als Lehrerin, unglaublich anstrengend. Ne? Ich habe dann Nachhilfe bekommen in all diesen Fächern und wenn wir Kindern Nachhilfe geben, ist es ja oft so, dass sie in den Fächern, wo sie gut sind, dann auch noch schlechter werden, weil die ganze Aufmerksamkeit dann auf die schwächeren Fächer gehen. Und irgendwann wirklich hat dann jemand in mir etwas gesehen und ich werde diesen Satz nie vergessen. Die hat einfach nur gesagt, ich sehe was in dir und du kannst Menschen bewegen. Und deshalb bin ich wahrscheinlich heute dann Trainer oder Speaker geworden.
Und Ihre Eltern, sind die damals verzweifelt? Also Kind, zehnmal von der Schule?
Meine Mutter ja. Meine Mutter ist mit mir wirklich von Schule zu Schule gezogen und hat bei Lehrern, auch wirklich bei anderen Lehrern gesagt, geben Sie ihm noch eine Chance, der kann vielleicht noch, irgendwas kann er machen, dass er versetzt wird. Mein Vater, Wuppertaler Jung, hat immer gesagt, irgendwas wird aus dem. Guck mal, der kann doch reden. Und ich kann mich an eine Situation erinnern, da waren wir bei einem Kinderarzt und dann bei einem Psychologen. Ich wurde natürlich andauernd untersucht, das ist bei mir nicht in Ordnung. Und einer dieser Ärzte hat gesagt, schauen Sie mal, der Junge, der ist jetzt, da war ich irgendwie 6 oder 7, der hat einen unfassbaren Wortschatz, der wird eines Tages reden. Also da gab es schon so ein paar Vorzeichen zu, die wollte ich natürlich dann als junges Kind erstmal nicht erkennen. Ne?
Also gut Deutsch, gut Englisch und Englisch, das wollten Sie dann den Brasilianern beibringen. Ja? Sie haben gerade gesagt, irgendwann war es ja ein schlechtes Abitur, was Sie gemacht haben. Mhm. Und dann raus aus Wuppertal an die Copacabana.
Das war der Plan. Das war der Plan. Genau, ich habe mich damals beworben bei einer brasilianischen Sprachschule, die Englisch unterrichtet. Und mit einem Wuppertaler Gesamtschulabitur war man damals in Brasilien Englischlehrer. Und ich habe halt gedacht, ich komme an die Copacabana, kam ich aber nicht hin, sondern es wurde verlost. Ich war mitten im Regenwald in einem Ort, der hieß Macapá. Und meine Familie dort wohnte in einem Baumhaus. Und wir hatten keinen Strom, einmal die Woche mit einem Generator. Und dort habe ich dann Englisch unterrichtet. Und mir ist dort aufgefallen, auch als junger Mensch, mit welcher unglaublichen Leichtigkeit die Brasilianer durchs Leben gehen. Diese Lebensfreude, nichts zu haben an materiellem Besitz und gleichzeitig so starke familiäre Strukturen, so viel Feiern, so viel Freude, das war am Anfang für mich und meine Spiegelneuronen in meinem Gehirn wahnsinnig anstrengend. Und irgendwann bin ich dann im Herzen ein bisschen Brasilianer geworden und kam dann zurück nach Deutschland. Und diesen Moment werde ich nie vergessen. Stand hier am Frankfurter Flughafen in einem Fahrstuhl und da standen Menschen vor mir mit toten Augen. Und ich habe die angeguckt und habe nur gesagt, was ist denn passiert? Und dann hat ein Mann mit Krawatte zu mir gesagt, es ist Montag, Kleiner, und das lernst du auch noch. Und in dem Moment habe ich mich geweigert, das zu lernen.
Nochmal zurück zu dem Baumhaus. Ich finde das faszinierend. Ein Jahr ohne Strom, ohne fließend Wasser, kein Supermarkt. Wie haben Sie da gelebt?
Da gibt es immer so Flöße, die dann, es gibt einen großen Fluss, den Amazonas, und da gibt es dann kleine Boote, Flöße, da wird das Essen mit transportiert. Man kann schon Dinge kaufen, allerdings war kein Strom da und das Wasser wird einfach abgekocht und daraus wird dann Suppe gemacht oder Nahrung. Es gab zum Abendessen Gürteltier und alle saßen zusammen und haben irgendwelche wilden Lieder gesungen. Es gab einen Schamanen, der hat mir mit so einem Holz immer von hinten gegen den Kopf gekloppt, um meine Geister zu verjagen, und nach einer gewissen Zeit war ich einfach ein Teil des Ganzen und ich habe es einfach nur genossen. Ich war richtig traurig, als es vorbei war.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Wir sind gerade in Ihren wilden jungen Jahren, ja, wo Sie in der Schule selbst einen Motivationstrainer gebraucht hätten, 10-mal runtergeflogen. Jo, aber dann, das schlechte Abi hat ja geklappt, Gesamtschule in Wuppertal und dann Brasilien ein Jahr, die Auszeit. Ich muss hier mal raus aus Wuppertal, jetzt ist es Brasilien. Sie kommen zurück, sagen, die Welt ist meins, Mama, ich werde Flugbegleiter.
Ja, Mama, ich werde Flugbegleiter. Es gab damals eine Zeitungsannonce in der Westdeutschen Zeitung, werde ich nie vergessen. Da war ein Bild von jemandem am Strand und darüber stand, werden Sie Flugbegleiter. Da habe ich dann angerufen. Und wie das Leben dann so spielt, es gibt ja keine Zufälle. 3 Wochen später saß ich in diesem Flugbegleiterlehrgang und das ist mittlerweile ja fast 23 Jahre her und ich fliege immer noch.
Sie sind immer noch Purser, also genau. Dann Chef genau. Im Cockpit, oder?
Kabinenchef und das mache ich jetzt sehr, sehr lange, und weil ich irgendwann für mich eben auch gelernt habe, die Lufthansa hat mir einen super Schliff gegeben. Ne? Ich habe dort Dinge gelernt, mich selbst zurückzunehmen, Menschen zu bedienen und zu lernen, eben auch, dass Verdienen von Dienen kommt. Also all die Dinge, die mir heute unglaublich nützlich sind in dem, was ich tue, mich selbst als Person auch zurückzunehmen und das Publikum nach vorne zu stellen. Das habe ich ganz, ganz, ganz stark der Airline zu verdanken. Weil wenn Sie sich vorstellen, auf einen Nordatlantikflug 14 Stunden von Buenos Aires zurück, todmüde im Jetlag, dann eine Toilette sauber zu machen oder jemanden zu beruhigen, der ein Essen bekommen hat, was er nicht bestellt hat. Da muss ich mich als junger Mensch einfach zurücknehmen lernen. Und das hat mir richtig gut getan.
Gibt es oft Ausraster da oben?
Im Verhältnis zu dem, was geflogen wird, unglaublich selten. Und dann sind wir halt mega gut trainiert. Und ich benutze halt auch da immer das Tiermodell. Ne? Ich gucke, welcher Persönlichkeitstyp sitzt vor mir. Und da kann ich auch nach dieser langen Zeit in die Trickkiste greifen und dann in seiner Art zu reden und zu sprechen denjenigen schnell wieder runterholen.
Und morgen müssen Sie noch mal einen Erste-Hilfe-Kurs auffrischen.
Genau, morgen, das muss jeder machen. Morgen darf ich wieder ran, muss dann dort reanimieren und Testaufgaben erfüllen. Und auch das ist für mich einfach ganz spannend, in eine andere Rolle zu schlüpfen. Ne? Wenn ich diese Uniform anhab, dann das ist einfach eine ganz andere Art auch zu arbeiten als Trainer. Mich kennt dort keiner. Ich bin da eine Personalnummer. Und hab dann zu funktionieren morgens um 3. Und das klingt verrückt, aber ich genieße das wirklich.
Wenn Sie Uniform sagen, habe ich jetzt direkt das Bild vor Augen. Florida, Disney World, ja. Orlando, da hatten Sie was Cooles an. Sie waren Ente. Heißt das irgendwie jemand aus der Donald Duck Familie?
Genau, ich habe dann eine Zeit lang früher unbezahlten Urlaub genommen bei der Airline, bin nach Florida gegangen, auf der Suche nach dem großen Glück. Ich habe hier in Deutschland Psychologie studiert, in Frankfurt, in dem großen Turm. Und um ehrlich zu sein, habe ich studiert, weil ich verstehen wollte, was macht Menschen glücklich, was macht Menschen erfolgreich. Ich habe viele erfolgreiche Menschen gesehen, die ich in der ersten Klasse wirklich bedient habe.
Haben Sie die dann interviewt?
Ich habe denen oft Fragen gestellt. Ja, ich habe viele gefragt, wie haben Sie das gemacht? Wie können Sie hier sitzen? Weil ein Teil von mir hat sich damals gedacht, wie kann das sein, dass hier jemand sitzt, der für einen Flug so viel bezahlt, wie ich damals im Jahr verdient habe. Und dann habe ich angefangen, Psychologie zu studieren und wollte so Erfolgsmechanismen lernen. Das lernt man natürlich nicht im klassischen Psychologiestudium. Und einer meiner Professoren hier an der Uni, der hat dann gesagt, es gibt eine University of Happiness. Und das ist Walt Disney, hat das für seine Mitarbeiter aufgebaut. Da musste vielleicht noch Orlando. Und
also eine Universität des Glücks.
Genau, also für Schulungen Glück. Für die Mitarbeiter, wie wir glücklich sein können. Und dann bin ich dann nach Florida geflogen und landete dann, da kannst du halt Glück haben, du kannst der Prinz von Cinderella werden. Und ich war Ente und stand dann halt in diesem Kostüm in der prallen Sonne. Und der Job, der war ziemlich uncool, um ehrlich zu sein. Es war bulleheiß in dem Ding. Ich hatte so einen Urinbeutel vor mir. Du darfst das ja nicht ausziehen. Dann um mich herum Kanister, damit man nicht dehydriert. Dann musste ich das trinken und einfach für Kinder da sein, die dann Bilder mit mir gemacht haben. Ja, und da habe ich dann irgendwann einen großen Fehler gemacht. Ich habe dann meinen Kopf abgezogen, und weil ich den Job nicht mehr aushalten konnte. Und dann habe ich den größten Einlauf meines Lebens bis da bekommen.
Von wem?
Von einem der Führungskräfte dort, der gesagt hat, wie kann das sein, dass du dich hier so in den Vordergrund stellst? Es geht nicht um dich, es geht um die Kinder. Und dann bin ich in eine Gastfamilie gekommen, in einem Ghetto in der Nähe von Orlando, mit einem Gastvater, der Busfahrer gewesen ist. Und der hat mir das erste Mal neben Brasilien, wo ich gelernt habe, wie Fröhlichkeit funktioniert, hat er mir gezeigt, wie das Leben funktioniert. Und dem bin ich unglaublich dankbar.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Unbox Your Relationship heißt ihr neues Buch. Da dreht sich alles um 4 Menschentypen. Also Wal, Hai, Delfin, Eule. Jetzt sind Sie dran.
Also um die mal auseinanderzuhalten, der Wahl-Menschentyp, das ist derjenige, der sich fragt, was haben andere Menschen davon, dass es mich gibt? Und dementsprechend wird er bestimmte Radio- oder Fernsehsendungen anschauen und er wird auch einen Job ergreifen. Das sind oft in helfenden Berufen, Kindergärtner.
Der gibt gerne.
Der gibt gerne und zwar von sich aus. Also man muss ihm das nicht sagen. Dann das Gegenteil von dem ist der Hai, der dreht die Frage einfach um und sagt, was habe ich denn davon, dass es andere gibt oder dass es Wale gibt, die mir zuarbeiten können. Und in der Natur ist es ja auch so, die Wale, die tauchen ganz, ganz tief, mögen gerne mit anderen Walen in einer großen Gruppe sein. Der Hai ist gerne alleine, jagt alleine und kann einen Blutstropfen in hunderten, tausenden Litern Wasser riechen. Ne? Das sind die Haie, die in unserer Wirtschaft dann zubeißen und dann irgendwelche Dinge aufbauen.
In der Chefetage.
Oft, ja, oft in der Chefetage. Dann gibt es noch den Delfin. Delfine spielen gerne. Delfine machen gerne Party. Delfine fahren gerne nach Lorette Mar mit dem Bus. Und wenn du die dann fragst, wo warst du, sagen die, keine Ahnung, es war aber mega. Und dieser Bus wird oft von einem Wal gefahren. Die Busfirma gehört dem Hai. Und jetzt haben wir direkt ein Problem. Wer organisiert das Ganze? Das macht dann die Eule. Eulen sind geboren, um die Welt zu verstehen. Die Eule, wenn sie im Wald sitzt, hat sie den 360-Grad-Blick, wartet ganz lange, bis sie anfängt zu jagen, aber dann ist das richtig ausgerechnet. Und wenn die Eulen ein Auto kaufen, dann wissen die mehr über das Auto als der Verkäufer selbst.
Das klingt jetzt sehr unterhaltsam. Es gibt auch lustige Bilder in Ihrem Buch.
Ja.
Aber ich meine, letztlich sagen Sie damit, wir haben 4 Schubladen, oder?
Ja, ich sehe es positiv. Also wenn ich mit Menschen rede und ich merke, ich komme in meiner eigenen Persönlichkeit nicht weiter, das würde ich immer erstmal vorziehen. Erstmal Tobi sein oder Birgit sein oder Susanne sein, wer auch immer du bist. Und manchmal merken wir, ich komme nicht weiter. Dann machen diese Tiere durchaus Sinn. Oder ich möchte zum Beispiel von einem Bankberater einen Kredit haben und ich spreche jetzt seine Sprache gar nicht, dann macht es Sinn, sich in die andere Persönlichkeit hineinzuversetzen. Und dann erleben wir oft Magie.
Welche Kollegen passen im Büro zusammen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Die cleveren Unternehmen, die setzen die Büros wirklich nach den Tiertypen zusammen. Also erstmal mögen wir das Tier besonders gerne, das genauso ist wie ich. Also wenn ich so einen Test gemacht habe und weiß, wer ich bin, dann finde ich immer die Leute unwiderstehlich toll, die genauso sind wie ich. Also Haie mögen Haie, Wale Wale, Delfine Delfine, Eulen Eulen. Und die Kombinationen, es gibt 2, die gehen gar nicht. Das ist der Hai mit dem Wal in einem Büro, weil der Hai automatisch dem Wal immer Aufgaben geben wird. Und der Wal wird von morgens bis abends probieren, dem Hai zu gefallen. Und was auch richtig schwierig ist, ist Eule und Delfin. Wir stellen uns mal eine Date-Situation vor. Die lernen sich kennen. Und der Delfin sagt sowas, wir gehen Bungee-Jumpen. Da sagt die Eule, sind letztes Jahr 127 Menschen bei umgekommen. Der hat sofort ein ganz anderes Muster im Kopf. Sagt der Delfin, ja gut, dann trinken wir uns heute Abend ein. Dann sagt die Eule, ich bin Lacto-Vegetarier und ich trinke auch keinen Alkohol. Also die Eule ist total kontrolliert und der Delfin mag Kontrolle gar nicht. Die Kombination ist schwierig.
Letzte Woche in dem Improvisationstatort in der ARD, das Team, da gab es 2 Coaches für 7 Kommissare. Und am Anfang hat ein Trainer gesagt, sie sind alle top. Sonst wären sie nicht hier. Mhm. Sie sind alle keine Teamplayer. Sonst wären sie nicht top.
Ja.
Alles Haie?
Wahrscheinlich ist es so. Im Idealfall ist es die Kombination aus den Tieren, die dann auch in einem Team funktioniert. Walt Disney wiederum hat das ganz clever gemacht. Wenn er neue Dinge erfunden hat, das steht auch in einem seiner Bücher, dann hat er diese 4 Menschentypen in einen Raum gesetzt. Und dann mussten die gemeinsam etwas kreieren. Der Marketingmann, der Delfin. Der Sehende, der weiß, wie es irgendwann mal Geld bringt, der Hai. Die Eule, die die Achterbahn konstruiert. Und der Wal, der sagt, na, wir sollten schon darauf achten, hier nicht die ganzen Sümpfe trocken zu legen.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
In Ihrem neuen Buch geht es um Beziehungen. 4 Menschentypen haben wir gerade vorgestellt. Wal, Hai, Delfin, Eule. Und ich gucke jetzt gerade mal, es gab sofort eine Reaktion. Sabine Nau aus Friedrichsdorf fragt, ist es nicht manchmal schwierig, wenn man diese 4 Typen so im Kopf hat, wenn man neue Leute kennenlernt, sich davon frei zu machen? Oder sagt man sofort, yo, da ist eine Eule, da ist ein Wal, Delfin, Hai?
Kann auf einer Party auch sehr entertaining sein, ne? wenn ich die Tiertypen kenne. Das werde ich ganz oft gefragt. Also im Privatleben nutze ich das natürlich nicht die ganze Zeit, sondern wenn ich merke, mir wird es irgendwo langweilig am Flughafen oder so beim Check-in, dann gucke ich, okay, beim Vorabend-Check-in, da kommt die Eule jetzt angerannt mit einer Handwaage, die weiß genau, wie viel es wiegt. Hat den Flug auch 1,5 Jahre vorher gebucht. Dann der Wal hat für sich nichts dabei, aber für alle anderen. Der Hai schreit, ich bin Senator, lassen Sie mich durch. Ja, und der Delfin kommt 2 Tage später. Also dann ist
alles
es lustig.
Alles auch mit Humor.
Ah, ja, ganz viel Humor. Gleichzeitig habe ich gesehen, als ich mich jetzt so lange mit dem Thema Beziehungen beschäftigt habe, dass es schon an meinem Partner auch einiges klar machen kann. Und es ist so, dass sich diese Profile auch nicht ändern. Der ist halt so. Ne, das habe ich mitgekauft bei der Eheschließung.
Okay, dann sind wir doch jetzt mal bei Rita, ihrer Frau. Als Sie Rita kennengelernt haben, da sind Sie nämlich tatsächlich auf Nummer sicher gegangen und haben beim 2. Date oder so direkt den Persönlichkeitstest mit ihr gemacht.
Ja.
Haben Sie den untergejubelt oder, ich meine, romantisch ist anders?
Ja, da sie ein Delfin ist, fand sie das sehr romantisch und sehr witzig. Damals gab es den noch auf Papier, heute gibt es den auf der Webseite, kann man einfach kostenlos machen. Und damals habe ich ihr den gegeben bei einem Frühstück. Sie hat das ausgefüllt und ich hab den Test angeguckt und ich habe sie angeguckt und habe gedacht, sie ist es, es ist großartig, weil ich vorher natürlich Partner nicht anhand von so einem Test ausgewählt habe. Und bei Rita passte dann einfach alles, weil Rita ist Wal-Delfin und ich bin Hai-Delfin. Wir sind ja alles Mischungen. Und wenn wir beide streiten, nach einer halben Stunde kippen wir beide auf unseren gemeinsamen Nenner, das ist der Delfin, machen SWR1 an und hüpfen durch die Wohnung. Und dann ist meistens wirklich alles wieder gut.
Aber der Test damals, also wenn ich mir das vorstelle, beim zweiten Date kommt jemand und sagt, ich würde gerne einen Persönlichkeitstest mit dir machen. Haben Sie gesagt, das ist meiner oder guck mal, was ich hier so gesehen habe, das ist ja spannend.
Da sie Delfin ist, hat sie das natürlich ganz spaßig gesehen. Ich habe einfach gesagt, füll mal aus, beantworte mal 50 Fragen, wir gucken mal, was rauskommt. Und da hat sie ganz viel Spaß bei gehabt und dann waren da diese Tiere schon drunter gemalt. Eule hat gesagt, was ist das denn, die Neugier des Delfins? Ja, und dann haben wir das gemacht. Und ich finde, gerade am Anfang, wenn man jemanden kennenlernt, macht es schon Sinn, wirklich auch ein bisschen zu wissen, gerade in dieser Neukundenakquisezeit, na, wie ist der denn jetzt wirklich? Wie tickt der denn? Und das hat bei Rita und mir dann gut funktioniert. Zumindest sind wir jetzt 10 Jahre zusammen und 8 Jahre verheiratet.
Und haben 2 Kinder.
Und haben 2 Kinder, Emil und Maya.
Hat man auch schon mal alle 4 in sich?
Ja, das sind übrigens die Menschen, die jetzt hier während der ganzen Sendung fragen, was ist denn das für ein Blödsinn mit den Menschentypen? Ich bin doch alles. Ja, sie sind dann alles. Das gibt's. Das sind die sogenannten Feuerlöschertypen. Die können mit jedem Menschen intuitiv gut. Das sind die wenigsten. Alle anderen haben so Kombinationen. Der eine hat ganz viel Hai, wenig Eule. Der eine hat ganz viel Eule, wenig Hai. Der macht übrigens jetzt zeitgleich schon den Test auf der Webseite, weil ihn das irre macht. Die Eule will ja jetzt wissen, wie es funktioniert. Und so sind wir halt alle Tiere und versuchen hier gemeinsam irgendwie eine gute Zeit zu haben.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
In Ihrem neuen Buch geht es um Beziehungen. Da wird auch deutlich, welche Rolle Ihre Frau, Ihre beiden Kinder in Ihrem Leben spielen und dass Sie möglichst die gemeinsame Zeit nutzen. Da schließt Ihre Frau nämlich ihr Handy weg, wenn Sie gemeinsam in Urlaub fahren.
Im Urlaub, ja. Dann bekomme ich es für eine Stunde, dann darf ich eine Instagram-Story machen und darf drauf schauen. Und das ist auch ganz gut so. Ne? Die Zeit, die wir dann gemeinsam haben, eben auch fokussiert 100% zu sein. Bei mir hat mal ein großer Mann gesagt, Tobi, Erfolg beginnt zu Hause. Du kannst im Beruf machen, was du willst. Wirklicher Erfolg beginnt bei dir in deiner Familie. Und dann einen Schritt weiter beim Nachbarn, beim Kindergarten um die Ecke. Es ist nicht immer das Große. Und das versuchen wir halt im Kleinen dann zu leben und auch umzusetzen. Gelingt uns nicht immer, aber da wir Regeln haben, immer öfter.
Eine Stunde Handy und das akzeptieren Sie? Sie lachen jetzt schon so, ja? Das klappt nie.
Es klappt manchmal, es klappt nicht immer natürlich. In der Zeit, wo ich es dann nicht habe und mich dann wirklich mit den Kindern und meiner Frau 100% beschäftige, dann sammeln wir Lebensmomente ein und das ist viel wichtiger als Instagram-Momente.
Ihr Sohn Emil ist letzten Sommer eingeschult worden. Er ist jetzt 7, oder? Ja. Und dann Sie mit Ihrer Geschichte, also von 10 Schulen geflogen. Irgendwie mit dem System so gar nicht klargekommen. Wie viele Gedanken macht man sich dann, wenn man auf den Jungen guckt?
Ja, das ging über Jahre, über Monate hinweg. Wir haben uns ganz viele Schulen angeguckt und ich kriege jetzt noch Gänsehaut, wenn ich dran denke, als wir die richtige Schule gefunden haben. Ganz viele Formen haben wir uns angeguckt und sind dann an einer Schule gelandet, wo ein alter Rektor, der diese Schule gegründet hat, dann kam zu so einem Elternabend und der sagte, Kinder haben einen geistigen Plan, warum sie hier sind. Kinder haben einen körperlichen Plan und ich und wir glauben daran, dass Kinder einen Seelenplan haben, dass sie einen Grund haben, warum sie hier sind. Und als er das gesagt hat, haben meine Frau und ich uns angeguckt und haben gesagt, das machen wir. Und der Moment, als er dann in die Schule gerufen wurde, eine grandiose Lehrerin, die von der ganzen Klasse die Namen auswendig kannte und gesagt hat, ich rufe in die Schule. Und dann ist er aufgestanden, der kleine Mann, durch so einen großen Bogen aus Blumen gegangen. Das war eins der für mich rührendsten Momente in meinem Leben, weil er da gerne hingeht, weil wir eine Schulform gefunden haben, wo er in den Ferien fragt, wann ist wieder Schule. Und das erfüllt mich unglaublich.
Eine Waldorfschule ist es dann geworden.
Ja, ist eine Waldorfschule
geworden. Sich viele angeguckt. Und wie ist der Emil denn? Sehen Sie da Parallelen zu sich?
Ja, 100%. Also ich glaube, dass Kinder ohnehin immer Kopien von uns sind. Er ist natürlich eine Mischung aus Rita und mir. Was ich an Kindern generell, also ist ja Maya genauso, wir können von denen unglaublich viel lernen. Wir brauchen auch keinen Motivationstrainer. Es ist schön, dass es das gibt, aber wir müssen uns einfach nur die Kinder angucken.
Maya ist die jüngere Tochter, die ist kleine, die ist
4. Und wenn die morgens aufwacht, die ist von 0 auf 100, auf 100% Lebensenergie und der Emil auch. Und wir Erwachsene, wir haben oft so, wir schleppen uns erstmal in den Tag, brauchen erstmal einen Kaffee. Die brauchen gar nichts von außen, die sind einfach grundmotiviert. Und wenn wir das wieder lernen als Erwachsener, ich glaube, dann können wir hier richtig was reißen in diesem Land. nicht aber immer von außen holen.
Hatten Sie bei Emil das Gefühl, er braucht eine besondere Schule? Also das wird mit dem Normalen nicht funktionieren?
Das nicht. Ich habe, um ehrlich zu sein, auch meine Schule da ein bisschen drauf projiziert und habe gesagt, na, im Idealfall finden wir was, wo er sich von Anfang an wohlfühlt, weil ich mich halt unwohl gefühlt habe. Ich glaube, Kinder im Vergleich zu uns Erwachsenen passen sich auch unglaublich schnell allem an. Aber ich möchte, dass er mit Freude in die Schule rennt morgens. Und das ist uns geglückt. Und ich glaube, dass wir hier auch in Deutschland, wir haben so großartige Lehrer, wenn sich da was ändert in den nächsten Jahren, dass alle Kinder gerne hingehen, dann haben wir einiges gewonnen.
Wir haben anfangs darüber gesprochen, was Ihre Eltern sagen, wenn sie gefragt werden, was macht der Junge denn beruflich? Mhm. Ja? Mhm. Wenn man Ihren Sohn fragt, den Emil,
ja.
Was macht der Papa?
Der redet.
Der redet,
der, sagt er. Der macht was mit Tieren. Und was mich am meisten berührt hat, ist, er hat das mal, das hat mal jemand gefragt in einer großen Runde. Und da hat er gesagt, er hilft Menschen. Weil wir sehr, sehr viel Post bekommen für nach dem Lesen der Bücher, nach dem Hören des Podcasts, den wir haben, wo Menschen wirklich durch einen Satz und einen Impuls kleine Dinge zu Hause ändern. Und das erlebe ich auch nach diesen Tourauftritten. Nennen wir das mal Lesung. Das ist ja eine Show geworden mittlerweile, wo wir dann das Thema Beziehungen beleuchten. Und da gibt es Menschen, die gehen raus und sagen im Foyer ihrem Partner nach 5 Jahren das erste Mal in die Augen schauend ein ehrliches Ich liebe dich. Nicht, weil jetzt Valentinstag ist, sondern weil der Partner da ist. Und ich glaube, wenn wir das schaffen, dass wenn ich morgens aufwache, bevor ich aufs Handy gucke, erstmal meine Partnerin und meinen Partner angucke, dankbar bin dafür, das ist alles gar nicht schwer, dann klappt es auch wieder mit der Beziehung ein bisschen besser zu Hause. Erfolg beginnt zu Hause.
Jetzt sind Sie hier gerade wieder auf der Bühne.
Ja, das stimmt.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Theodor Heusbrücke, da denke ich gerade an die Theodor Heusbrücke in Mainz. Mhm. Die ist ab heute schon gesperrt. Morgen früh wird es da richtig Stress geben im Berufsverkehr.
Ja.
Da mal zu den 4 Menschentypen. Ja, Walhai, Eule und Delfin. Mhm. Wie reagieren die morgen früh im Berufsverkehr?
Also die Eule reagiert heute, die fährt heute alternative Routen ab. Der Delfin ist froh, dass es eine Helauspur gibt, das ist das Einzige, was zählt. Der Hai steht morgen schreiend und hupend vor der Schranke, sagt sowas wie, man kann doch mal hier eben schnell eine neue Brücke für mich bauen. Und die Eule konzipiert jetzt natürlich auch seit Wochen die Umleitung. Und die Wale, die ergeben sich da erstmal ihrem Schicksal, die lassen dann die anderen vor. Ne? Die lassen auch alle einfädeln auf der Autobahn, das macht der Hai nicht. Reißverschlussverfahren, noch nie was von gehört.
Die Tiere sind ansteckend. Gerade Reaktion von SWR1-Hörer Norbert. Er schreibt, ich habe Spaß. Es grüßt der Walhai. Der hat sich also auch schon analysiert.
Großartig.
Sie gehen gerne an Schulen, ja, wenn man sie einlädt, oder haben auch eine Masterclass für Youngsters, für Schüler.
Ja.
Was machen Sie mit denen?
Wir entpacken Träume. Das ist so ein Tag, alle paar Monate mietet mein Team und ich eine Halle. Da kommen dann 1000 Jugendliche zwischen 12 und 15 hin, weil das war für mich die schwierigste Zeit. Und ich möchte gerne einigen dabei helfen, dass sie genau in dieser Zeit ein paar Impulse bekommen, die vielleicht außerhalb des Eltern- und Schulsystems kommen. Und wir reden dort über Themen, dass sie sich mal in einem ganz anderen Rahmen darauf fokussieren, wenn es keine Regeln geben würde, was würdest du dann im Leben machen mit all deinen Stärken? Und dann kommen die auf die Bühne und stellen sich vor 1000 Menschen hin, vor 1000 Jugendlichen und dürfen ihre Geschichte teilen. Und die stehen auf und klatschen für einen anderen, der vorne steht und sagt, ich möchte gerne Umweltaktivistin werden. Und das Lustige ist, auch da kommen ja die Tiere schon wieder raus. Eine Minute später kommt der nächste 13-Jährige hoch und sagt, ich werde Anwalt für Verkehrsrecht. Bitte Papa. Und das ist alles in Ordnung. Wichtig ist, wir bauen dort einen Rahmen, wo Träume zugelassen werden.
Erzählen Sie da auch von Ihrer Geschichte? Also da steht jemand, der es ja jetzt offensichtlich geschafft hat, der aber als junger Mann ja von 5 Schulen geflogen ist?
Ja, das erzähle ich denen aber nicht als Beispiel, dass die das auch machen sollen, sondern vor allem, dass das Leben eben nicht immer gerade läuft, sondern wie ein Herzschlag auf dem EKG, das geht rauf und runter. Und da sitzen auch viele Jugendliche, die haben wirklich massive Probleme. Einigen geht super. Und denen eben auch wirklich zu zeigen, hey, da kommt irgendwann jemand. Wie mein Lehrer damals in der Schule oder meine Lehrerin, wie mein bei Disney damals Leute, die mir die Hand gegeben haben und sagen, wir gehen jetzt gemeinsam einen Schritt weiter. Und das ist mein Ziel für diesen Tag. Kann man sich anmelden, kostet 0 Euro. Eltern müssen allerdings vor der Halle warten.
Sie vergleichen das Leben auch gerne mal mit einer Reise in einem Bus, sagen da aber deutlich, ich spreche hier nicht von so einem klimatisierten Super-Duper-Bus, sondern das kann auch durchaus einer sein mit Dellen.
Ja.
Aber es steigen Leute ein, steigen Leute wieder aus.
Ja.
Man fängt also an mit den Eltern erstmal und dann startet die Reise, oder?
Genau, und dann gibt es Menschen, die setzen sich neben mich in so einem Reisebus, wenn man sich das einfach nur als Bild vorstellt, geben mir wunderbare Impulse fürs Leben, steigen an der nächsten Haltestelle wieder aus. Die erste große Liebe kommt, hinterlässt vielleicht Fußspuren auf dem Herzen. Die zweite große Liebe kommt, wir denken jedes Mal, wir bleiben für ewig zusammen. Ich glaube, wichtig ist, in diesem Reisebus des Lebens mit Menschen zu reisen, die ein ähnliches Ziel haben. Und wenn das in Beziehungen der Fall ist, ist es großartig. In Familien ist es oft so, es gibt Zwist, wenn Menschen unterschiedliche Destinationen haben und am Heiligabend dann zusammenkommen und dann alle Reisen dann auch an einen Tisch bringen. Dann wird es dann lustig und dann helfen wieder die Tiere. Dann verstehe ich ein bisschen, naja, warum macht Onkel Heinz das jetzt gerade genau so?
Haben Sie auch schon mal einen aus dem Bus rausgeworfen?
Ja, ich habe einige sogar aus meinem Bus rausgeworfen, gerade in der Zeit, als ich angefangen habe, mich ein bisschen abzunabeln von meinem alten Umfeld, von Leuten, die mich auch ein bisschen runtergezogen haben. Und ich glaube, das ist auch okay, jemanden anzurufen und zu sagen, du, ich gehe jetzt nicht mehr jeden Freitag mit dir feiern, um meine Schmerzen der Woche mit Alkohol zu betäuben, sondern in der Zeit höre ich einen Podcast oder ein Buch oder lese ein Buch und ich habe mich da einfach ein bisschen verändert. Das ist fair für beide Seiten.
In Ihrem Buch gibt's am Ende ein Geschenk, und zwar den Persönlichkeitstest. Ja?
Ja,
da kann man testen, welches Tier man ist.
Ja.
Bei uns gibt's am Ende auch ein Geschenk.
Wow.
Ja, ich habe jetzt einen Reisebus für Sie.
Oh, das ist aber toll.
Das ist so ein alter englischer Bus aus Holz, den habe ich gefunden. Ist dann am Ende eine Stiftebox, wenn man es zusammenbaut. Ich weiß jetzt nicht, scheitern Sie da am Basteln? Muss das der Emil machen?
Das muss wahrscheinlich die Rita machen. Allerdings, da freue ich mich sehr drüber, weil dieses Symbol wirklich ein sehr, sehr greifendes ist. Vielen, vielen Dank dafür. Und ich hatte wahnsinnig viel Spaß und vielleicht konnten wir ein paar Impulse mitgeben. Und wenn jetzt jeder wissen möchte, welches Tier er ist, dann gerne auf der Webseite. Sie werden eine Menge Spaß damit haben zu Hause.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute,